Jetzt kommt das Podcastchen.
Hallo draußen an den Empfangsgeräten und willkommen zum mittlerweile 10. Podcastchen hier bei The Spielträumers. Wir haben mal wieder etwas Zeit gefunden, um ein paar kleine Dinge aufzunehmen und probieren dabei mal was Neues aus. Neues ausprobieren sollte man nie alleine tun, deswegen habe ich auf der einen Seite wie immer meinen Podcast-Partner Daniel mit dabei. Hallo Daniel.
Ich habe jetzt auf das Wort Sidekick gewartet und habe schon manuell, schon über der Glocke geschwebt, die ich gar nicht hier habe, merke ich gerade.
Die Glocke ist ja auch mehr für die großen Podcasts zuständig.
Achso, die ist heute, ja, na gut, dann hole ich die auch nicht mehr, alles klar, ich freue mich. Hallo zusammen.
Genau, und da auch wir zwei eigentlich nur alleine sind, haben wir uns gedacht, wir holen uns mal von einem Profi, von einem Brettspiel-Barkeeper, von einem Rundfunkdirektor des Brettspielradios, vom ersten und wahrscheinlich einzigen deutschen ASMR-Brettspiel-Podcast also von einem Mann mit 20 Jahren Erfahrung im Blogbereich Verstärkung. Hallo Jürgen.
Hallo, ja, ich bin ja erschrocken, dass dieser ASMR-Podcast, das ist 1. April, ne?
Ja, ich weiß.
Da gab es jetzt Nachfragen, ob ich da nicht noch ein bisschen mehr machen könnte, einfach nur mit Geräuschen.
Von Brettspielseiten oder von Erotikseiten? Das war ja schon grenzwertig.
Lalalala, ich höre nicht zu.
Aber es hat mich gefreut, dass ihr das hört.
Ja.
Und dankeschön, dass ich hier dabei sein darf.
Ja, wir freuen uns, dass du so kurzfristig, wir haben das wirklich in sehr kurzfristiger Manier hier zusammengestellt, dass du so kurzfristig einspringen konntest. Die Kurzfristigkeit führt auch zu einer Geschichte, nämlich dass wir ein neues Konzept ausprobieren, bei dem wir insgesamt ein bisschen weniger uns vorbereiten müssen. Und zwar möchte ich dazu kurz ein paar Worte verlieren. Grundgedanke ist heute, dass jeder von uns dreien einen, ich nenne es jetzt einfach mal, einen Impuls in die Diskussion reingibt. Das kann ein Spiel sein, das ihn gerade beschäftigt und wo er über das Spiel selbst oder einen bestimmten Aspekt des Spiels sprechen möchte. Das kann irgendwas in Richtung, stell dir vor, Frosted Games bringt Sentinels of the Multiverse auf Deutsch und du hast deine ganze Sammlung auf Englisch hier stehen.
Und ich habe sofort an dich gedacht, Ingo.
Und die Frage an die beiden anderen wäre, welches Organ wollt ihr verkaufen, damit ihr mir das abkaufen könnt? ja, da habe ich mein Geldbeutel hat geweint.
Aber ich habe immer so vorgestellt, dass du mit dem Kopf gegen den Tisch
nein. Ja, so ungefähr. Nein, es ist zwei Herzen in meiner Brust. Das eine hat sich auch unglaublich gefreut, dass es das Spiel auf Deutsch geben wird. Da bin ich sehr froh, dass das passiert tatsächlich. Ich muss jetzt nur eine Lösung finden, was ich mit meiner alten Sammlung mache.
Kann ich ja ganz Profi sagen, was ist das eigentlich für ein Spiel? Das ist so völlig an mir vorüber.
Jürgen, ich hätte eine Komplett-Edition für dich.
Womit könnte man besser anfangen
als damit? Womit könnte man besser anfangen als mit allem?
Das Einsteiger-Rundum-Sorglos-Paket.
Genau.
Da sind wir ja schon ganz nah an meinem Impuls dran.
Ja, dann fangen wir mit dir gleich an. Also wie gesagt, der Impuls kann aus jeder Richtung kommen. Nur derjenige, der den Impuls vorbereitet, weiß, worum es geht. Die beiden anderen werden in dem Moment in der Sendung erst damit konfrontiert. Und müssen die Frage beantworten oder eine Stellung nehmen oder sich ein paar Gedanken dazu machen. Wir gucken heute einfach.
Du sagst so groß vorbereitet.
Ja, selbst
ich das braucht mal kurz weg.
Dinge, mit denen man sich halt so beschäftigt, brauchen halt nicht viel Vorbereitung. Also ein bisschen lazy ist das schon, was wir hier machen. Gebe ich ja durchaus zu. Insofern natürlich sind wir am Ende gespannt, ob es euch gefällt. Schreibt ruhig hinterher, wie ihr es fandet, ob wir sowas weitermachen können. Kleine Inspiration dazu, auch das möchte ich hier an der Stelle loswerden. Für mich ist der Einzelspiel-Podcast gewesen. Schönen Gruß an die beiden Kollegen, die seit jetzt doch einigen Folgen schon ihren Podcast draußen haben. Bin ich mit einer super guten Hörqualität. Und die haben ein Konzept eins im Sinn Und das ist nicht das Übliche, ich stelle ein Spiel vor, was ich in letzter Zeit gespielt habe, sondern mehr so, ich habe mich gerade gedanklich mit dem Spiel oder einem Aspekt davon oder vielleicht mit einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Sache beschäftigt. Und da habe ich mir gedacht, oh, das ist eigentlich cool, einfach so einen Impuls reingeben und einfach ein paar Gedanken drüber verlieren, was man selber gerade dazu denkt, aber eben auch jetzt an der Stelle zwei weitere Opfer mit ins Boot holt. So, ich hoffe, das ist ungefähr klar. Ich bin gespannt, wie das wird. Eine Sache vielleicht noch, quasi zwei formale Kriterien habe ich mir fürs Ganze doch überlegt. Das eine ist, damit wir unserer Spielträumerslinie so ein bisschen treu bleiben, sollte ein Impuls immer so ein Spontanquartett sein. Also nenne vier Spiele, die Punkt, 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 Punkt. Das habe ich heute vorbereitet. Und das zweite ist, da wir das Ganze im Podcastchen-Format machen, sollen das keine ausufernden Diskussionen werden, sondern wir behalten die Uhr so ein bisschen im Blick und werden halt schauen, dass wir maximal Viertelstunde pro Thema drüber sprechen und dann vielleicht einfach im Zweifel zu einem vorläufigen oder einem Entschluss kommen, im Sinne von, das kann man nicht klären in der kurzen Zeit.
Also ich habe mir die, wie gewünscht, die 2 Stunden blockiert im Kalender, das passt.
Ja. Das, da hört man den Profi. Ja, Jürgen, magst du denn anfangen, wenn du sagst, wir waren gerade schon dicht an deinem Impuls dran?
Ja, können wir machen. Ich vermute mal, als Impulsgeber stelle ich erstmal die Frage in den Raum und die lautet, mal ehrlich, wer braucht Erweiterungen für Brettspiele?
Also,
kein Mensch.
Nee,
mach du mal zuerst. Ich habe, glaube ich, eine andere Meinung.
Ja, das wäre ja auch ganz gut. Tatsächlich bin ich zwiegespalten, was das angeht. Ich weiß, dass ich, wenn ich nach hinten gucke in meine Spielesammlung, dann habe ich viele Spiele, wo Erweiterungen schon direkt mit drin sind und wo ich muss nur auf meine Descent-Sammlung gucken oder sowas, wo x Erweiterungen mit dabei sind. Ich glaube, da schlägt eher, also wenn ich mir die kaufe, die Erweiterungen, gerade wenn es so um Ameritrash-Spiele geht oder um so thematische Dungeon-Crawler oder ähnliches, dann geht es mir häufig um die Abwechslung, also mehr Charaktere und so weiter. Und bei Eurogames bin ich deutlich zögerlicher mit Erweiterungen, weil ich da auch so ein bisschen denke, wenn ein Spiel richtig gut ist, muss das auch ohne Erweiterung richtig gut sein. So. Ja, und dann würde ich auch tatsächlich sagen, dann ist es vielleicht nett, eine Erweiterung zu haben. Und es gibt Spiele, die spiele ich tatsächlich auch nicht mehr ohne Erweiterung, weil die sich einfach sehr gut reinpasst. Das war aber auch schon vorher ein gutes Spiel.
Mhm.
Genau.
Welche Spiele spielst du nicht mehr ohne Erweiterung?
Flamme Rouge zum Beispiel.
Mhm.
Flamme Rouge, da ist immer Kopfsteinpflaster mit drin jetzt und auch wenn ich nur zu viert spiele, was ja mit dem Grundspiel auch schon ging, aber die neue Streckenform des Kopfsteinpflasters, das finde ich so bereichernd und auch so ein paar Regeln, was das Ausreißen am Anfang angeht, das sind schon echt gute Sachen, die würde ich tatsächlich nicht mehr rauslassen. Gerade die Peloton-Erweiterung, also die erste Erweiterung, die Wetter-Erweiterung, die habe ich erst einmal ausprobiert. Die fügt sich relativ gut ein, aber da würde ich jetzt im Moment noch nicht behaupten können, dass ich die jetzt, dass die so verpflichtend wäre. Die ist nett und die ist schön dabei zu haben, aber gerade die Peloton-Erweiterung zu Flamme Rouge, die spiele ich eigentlich nicht mehr ohne.
Also ich finde auch aufs Wetter kann man tatsächlich verzichten. Also das ist, das ist dann halt für einen Abschnitt dann mal irgendwie anders, dass man da irgendwie nicht überholen kann oder dass man hinfallen kann oder irgend sowas. Aber das fand ich auch nicht spektakulär. Also ich finde auch die Peloton mit dem, gerade mit dem Kopfsteinpflaster ist toll.
Es gibt ein Spiel, was mir gerade einfällt, was tatsächlich durch die Erweiterung erst ein Spiel geworden ist, was ich mir gekauft habe, dann mit der Erweiterung, was eigentlich nicht fürs Grundspiel spricht. Und zwar ist das, die Speicherstadt von Stefan Feld. Und die Erweiterung der Kai-Speicher hat das Spiel halt wirklich um so viele Dinge ergänzt, dass es für mich dadurch erst rund wurde. Das Spielprinzip fand ich vorher auch schon total gut, aber ich hatte nach dem Spiel immer das Gefühl, das ist jetzt zu wenig gewesen, da fehlte was. Ne? So dieses Überbieten, das war ganz klasse und ganz toll, aber das, was zwischendurch passierte, da fehlten ein paar Karten, da fehlten ganz, es war wirklich so, du sahst, es könnte lecker sein, aber es fehlten noch Gewürze dran.
So. Das wäre so ein klassisches Beispiel für ein Stretch Goal bei Kickstarter, ne?
Ja. Oh ja, das ist ja doch mal ein ganz eigenes Thema für sich, ne? Also die Stretch Goals bei Kickstarter als Erweiterung. Ja.
Daniel, das sind immer diese Erweiterungen, die sofort mit dem Grundspiel rauskommen. Mhm. Das hört sich immer, das ist immer so ein schlechtes Gefühl im Mund irgendwie so. Also, dass man so denkt, das ist jetzt nur Geldmacherei vom Verlag und so. Und das hätte man auch direkt in den Grundkasten mit reinpacken können. Ja. Das finde ich immer unangenehm.
Und vor allem verführt es dazu, so nach dem Motto, ich kriege ja gleich All-In, alles ein bisschen günstiger, ich nehme mal gleich alles. Dann hast du da,
natürlich.
Dann hast du da quasi eine komplette Hauswand Isoliermaterial an Kartons, ne? Und voll mit Zeug und wenn du spielst das Grundspiel und merkst, oh, da ist so viel drin, das spiele ich gar nicht so oft, ich brauche die Erweiterung gar nicht. Mhm. Ne? Die hätte mir gar nicht gefehlt. Das ist sowas, wo ich bei Kickstarter mittlerweile sehr, sehr vorsichtig bin, ob ich bei irgendwelchen Dingen wirklich All-In gehe oder irgendein Add-on kaufe als Erweiterung oder ob ich dann nicht sage, okay, dann gibt es das mal im Handel irgendwann und kostet vielleicht 10 Euro mehr, dann weiß ich aber, dass ich es so gut finde, dass es mir das wert ist.
Ja, nachvollziehbar. Mhm. Also ich versuche da auch mittlerweile selektiver ranzugehen, wobei ich sowieso grundsätzlich versuche, mich bei Kickstartern zurückzuhalten. Mhm. Gelingt mir herausragend oft nicht. aber gut.
Bevor wir da einen neuen Impuls setzen. Daniel, ist denn meine Meinung so sehr unterschiedlich als im Vergleich zu deiner?
Ja, ich finde selbst so diese ganzen Charaktere für Ameritrash-Spiele, das kann ich nachvollziehen, dass man da Auswahl haben möchte. Aber wie oft spiele ich es wirklich, dass ich so viele Charaktere bräuchte?
Kommt doch nicht mit rationalen Argumenten
jetzt. ich will ja vernünftig sein. Ich will ja groß werden.
Alles klar.
Ja, und also ich meine, ich bin da auch nicht frei davon. Ich finde das auch immer toll, besonders viele Charaktere zu haben. Aber wie viele braucht man wirklich, ist die Frage. Ja. Und insgesamt bei Erweiterungen kenne ich wenig, die das Spiel nicht verändern, um das Spielgefühl gleich lassen. Die meisten machen ja irgendwas Komplizierteres noch damit rein und dann ist es meistens schon zu viel. Und manchmal hast du dann so einen Kasten, also ich mach das ja mal gerne, dass ich alles in einen Kasten reinpacke, damit ich dann nicht noch mehr in meinem Schrank stehen habe. Mhm. Und dann hast du da so viel Kram im Kasten drin, dann macht es das Aufbauen immer noch schwieriger und also bei mir ist es meistens so gewesen, dass ich dann gemerkt habe, mit Erweiterung kommt es eher seltener auf den Tisch. Mhm. Und da muss ich einfach selbst vernünftiger sein und denken, wenn ich ein Spiel wirklich richtig oft spiele und es richtig toll finde, dann ist eine Erweiterung gut. Mhm, ja. Und ansonsten lasse ich lieber echt die Finger davon.
Ich glaube, so würde ich es auch sehen. Deswegen ist auch dieser Gedanke, ich muss erstmal das Grundspiel gut genug finden und dann den Eindruck haben, auch da würde ich jetzt gerne noch was dran klatschen. Ne? Gerade musste ich so an einen Flügelschlag denken. Wir haben ja auch im letzten Podcast drüber gesprochen. Die fügen sich ja relativ geschmeidig ein, so, ne, in das Gesamtkonzept. Das merkst du auch beim Aufbau kaum, ja, dass da eine Erweiterung drin ist. Sowas mag ich dann eigentlich ganz gerne.
Mhm. Ja, das finde ich in Ordnung. Ja. Mhm. Ja, aber wenn du wirklich so überlegen musst, jetzt habe ich noch einen zusätzlichen Aufbauschritt. Wie war das dann nochmal? Muss ich mal kurz nochmal im Handbuch nachgucken? Ach nee, das war ja die Anleitung vom anderen Spiel, von der Erweiterung. Mhm. Wie war das nochmal und so? Und das finde ich immer echt schwierig und doof. Und ja, wie gesagt, manche Spiele oder den meisten Spielen tut es einfach nicht gut von der Art des Spiels. Die werden dann zu lang oder zu kompliziert für das, was es eigentlich sein wollte. Und ja, meistens ist das nicht so toll, finde ich. Mhm.
Jürgen, hast du eine Meinung dazu?
Also als Brettspieler brauche ich die wenigsten Erweiterungen. Mhm. Als Vervollständiger, der gerne das alles im Regal. Also ich habe gerade parallel mal geguckt, weil ich habe heute Morgen erst mit meiner Kreditkarte die $48.56 bezahlt, die an Versandkosten jetzt für den neuen Everdell Kickstarter mit den beiden Erweiterungen anfällt.
Mhm. Mhm. Ja.
Kann mich mal jemand ohrfeigen, dass das hier nicht so laut knallt vor dem Mikrofon? Also vielleicht irgendwie mit dem Taser. Nur mal kurz so mit dem Taser. So, Jürgen, wach auf. Du spielst es eh nie, diese Erweiterungen. Du wirst immer nur das Grundspiel auf den Tisch bringen, weil das ja schon schön ist und toll ist. Egal. Also, ja. Also als Brettspieler brauche ich, glaube ich, die wenigsten. Also es gibt so ein paar ganz wenige Ausnahmen. Also der Klassiker Präludium für Terraforming Mars, weil es einfach den Einstieg fluffiger macht.
Ja, gute Erweiterung.
Oder die zusätzlichen Hindernisse von Karabande. Ja, da würde ich auch sagen, ja, die baue ich auf jeden Fall immer mit auf, weil das einfach dann mehr Spaß bringt. Und bei Karabande ist es tatsächlich so, dass ich die, ich glaube, ich habe sie sogar in den Hauptkarton mit reingepackt. Das ist auch lange
passt
nicht
aber nur so gerade, ne?
Ja, ja, aber ich meine, ich habe es irgendwie reingequetscht. Aber also als Brettspieler brauche ich es definitiv nicht. Wenn ich jetzt die andere Seite mir anschaue für die Verlage, dann sehe ich natürlich schon, dass die das ganz dringend benötigen, weil wenn die einen erfolgreichen Titel im Sortiment haben, also nehmen wir mal Carcassonne oder so, ja, kein Mensch spielt diese ganzen Erweiterungen von Carcassonne, also ich kenne zumindest keinen. Aber sie werden häufig gekauft und bieten damit Hans im Glück letztlich die Möglichkeit, andere tolle Spiele zu entwickeln. Ne? Also Carcassonne trägt den Laden seit 20 Jahren. Ne? Also um das mal so ein bisschen sehr spitz zu formulieren. Aber das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Pfeiler für deren Geschäftsmodell. Und natürlich bemühe ich mich dann als Verlag dann auch entsprechend Produkte rauszubringen, sodass der Cashflow weiter läuft. Das ist okay, aber ich kenne nur ganz, ganz, also ich jetzt bewusst kenne ich niemanden, der die alle spielt. Aber ich kann es nachvollziehen, dass man als Verlag auf jeden Fall so eine Produktpflege machen muss. Ja, gerade bei erfolgreichen Titeln ist das, man will ja auch irgendwie wirtschaftlich Erfolg haben, es wollen ja auch Löhne und Gehälter gezahlt werden. Mhm. Und von daher kann ich vollkommen nachvollziehen, dass wenn man ein erfolgreiches Produkt hat, da auch Sachen hinterher schiebt. Ja, das
klar. Also erstens ist ja der Name da und zweitens ist es ja vom Entwicklungsaufwand auch relativ gering, gerade so bei Carcassonne, könnte ich mir vorstellen. Weil die Erweiterungen ja, also nicht so unbedingt das Rad neu erfinden, sondern eben ja sehr darauf aufbauen, was die Engine eigentlich so kann.
Ja. Ja, ich muss das Produkt, ja, gerade bei so einem erfolgreichen Titel wie Carcassonne, ich muss das Produkt im Handel nicht mehr einführen, sondern das heißt hier, Carcassonne haben Sie seit 20 Jahren im Regal stehen, wir haben jetzt dieses Jahr eine neue Erweiterung oder wir haben dieses Jahr jetzt eine 20 Jahre Jubiläum-Version, die rauskommt. Da muss ich keinem Händler mehr groß mit auf den Weg geben, was es damit auf sich hat. Da sagt er so, ja, alles klar. Weiß ich 20 Kunden, die das in letzter Zeit gekauft haben, ich order mal 10 Stück, weil die kommen regelmäßig rein und dann kann ich denen sagen, hier gucken Sie mal, neues Ding, das wäre was für Sie. Sie haben doch letzten Monat, haben Sie doch Carcassonne gekauft, so ungefähr. Mhm. Also für die Verlage kann ich das absolut nachvollziehen. Wenn ich mal so reflektiere, was ich selber als Brettspieler spiele, Erweiterungen sind da höchst selten dabei, wirklich höchst selten. Das liegt vielleicht jetzt auch an der Natur, dass wir ja alle immer sehr gierig sind auf neue Spiele und neue Spiele kennenlernen wollen. Und das ist ja durchaus was ich, da darf ich, glaube ich, in der Uns-Form sprechen. Wie heißt die Form, diese Uns-Form? Ist das die dritte Person Mehrzahl? Ja, ne, wir, dritte Person Mehrzahl.
Ja. Erste Person Plural.
Erste Person Plural ist es.
Erste Person, Entschuldigung, ja, erste Person Plural. Also dritte war sie, ne? Ja, die anderen. Erste Person Plural. Die Neugier treibt einen ja da durchaus an, ne? Und so ist das auch in unseren Spielerunden. Wenn wir dann was spielen, so, dann kommt das auf den Tisch und dann kann es halt zwischendurch auch schon mal dauern, bis das dann wieder auf den Tisch kommt, weil da sind ja noch andere Neuheiten, die erkundet werden wollen. Und die nächsten gucken ja schon um die Ecke und da ist ja ein ganzes Regal mittlerweile mit Neuheiten. Mhm. Von daher haben es dann Erweiterungen auch schwer. Also ich als Brettspieler brauche sie nicht und kaufe sie viel zu häufig.
Ein bisschen bei Blick auf die Zeit muss ich schauen, dass wir nicht gleich beim ersten Thema überziehen. Ich habe nicht ganz genau geguckt, aber es könnte schon sein, dass wir in die Richtung kommen. Und man könnte ja im Prinzip jetzt zusammenfassend sagen, es ist für die Szene irgendwo schon wichtig, ne? weil dadurch, sagen wir mal, Verlagen und Kreativen damit auch finanziell der Rücken so ein bisschen gestärkt wird. Und individuell muss man halt sehr gucken, ne? So was, wovon profitiert man jetzt wirklich?
Ja.
Wird das so passen?
Kann man so sagen, ne?
Daniel, habe ich dir jetzt dein Impulsthema weggenommen?
Nein.
So
wie
es meine Prognose
war. Nein, hast du nicht. Aber ich würde mal sagen, ich mache trotzdem mal weiter mit meinem Impulsthema, weil dann haben wir am Ende noch ein gutes Thema.
Denkst
und dann
du.
Ist das für den Spannungsbogen vielleicht interessant. Okay, mein Impuls. Wenn du selbst unendliche Ressourcen hättest, also Geld, Zeit, Talent, Ideen, was auch immer, bitte ergänzen, was wäre dann das Spiel, das du erfinden würdest? Du müsstest jetzt nicht auf den Erfolg schielen oder dass es anderen gefällt, sondern nur darauf, dass es dir gefällt, dass es das perfekte Spiel für dich wäre. Und ja, was wäre das, was du machen würdest?
Oh, eine sehr schöne Frage.
Dann fang doch mal direkt an, sie zu beantworten, Jürgen.
Ich würde viele Ressourcen in die Illustration stecken. Sowohl in die Illustration als auch in die Grafik, also in den Satz, also was da gesetzt wird, ja, also was quasi in der Druckvorbereitung passiert. Also das betrifft die Illustration des Spiels. Ich würde aber auch wahnsinnig viel Zeit rein investieren, die so zu gestalten, dass sie spielunterstützend ist. Ja, also dass die kleinen Bildchen, die auf Karten drauf sind, quasi das Lesen der Regel obsolet machen, weil allein aus dem kleinen Bildchen wird schon klar so, ah ja, da ziehe ich jetzt drei Karten nach oder da muss ich jetzt den Würfel werfen oder ähnliches. Das ist echt schwer.
Hättest du denn ein Thema, was du dem Spiel geben würdest? Wüsstest du, wo das sich selber
ja,
das Spiel ansiedeln würde?
Ja, das wäre jetzt so mein der nächste Gedanke gewesen. Um das einzuordnen, würde ich das Spiel an irgendeinem historischen Ereignis aufhängen und es hätte wahrscheinlich irgendwie strategisch, politisch einen Hintergrund, wo sich also tatsächliche Geschichte im Spiel abbildet. Wobei dabei nicht gemeint sein muss, dass die Geschichte im Spiel wiederholt wird. Also nehmen wir mal das Beispiel Coin, wo halt ja auch eine andere Fraktion gewinnen kann, als die in der Realität gewonnen hat, bei dieser Coin-Serie von den GMT-Games oder bei Virgin Queen oder Elisabeth, die erste, wie es auf Deutsch heißt, von Spielworks oder auch GMT, wo es ja nicht zwingend so abläuft wie in der Realität. Aber ich würde mir gerade so unter dem Faktor Zeit, würde ich mir wahrscheinlich wirklich mal Zeit nehmen und einfach mal in die Vergangenheit schauen und gucken, wo gibt es denn Dinge, die ich unheimlich spannend finde in der Entwicklung der Menschheit, wo ich sage, da mache ich jetzt was draus. Ja, und sei das irgendwie irgendwas zu Adam Smith oder so, das wäre vielleicht dann ein profanes Handelsspiel oder so, was dabei rauskäme. Aber irgendwie sowas. So politisch-volkswirtschaftlicher Hintergrund. So eine kleine Ecke meines Herzens bin ich ja immer so ein bisschen auch Volkswirt geblieben. Ich habe da mal im Studium habe ich da ein bisschen mehr gemacht. Und dann ist das irgendwie ein bisschen eingeschlafen. Das wären so meine ersten Ideen, die ich dazu haben würde.
Ja, bei mir wäre es so, dass ich wahrscheinlich das gleiche Spiel entwickeln würde wie Chris von den Brettagogen. Der hat das mal irgendwann in einer Folge so ein bisschen erzählt, was ihm vorschwebt. Und ich dachte, ja, das ist mein Spiel, was du da entwickeln möchtest. tatsächlich bin ich bei zwei Ideen so ein bisschen zwiegespalten. Ich bleibe bei beiden quasi im grünen Bereich. Das eine wäre, obwohl jetzt gerade aktuell ein sehr bekanntes und beliebtes Robin Hood-Spiel auf dem Markt ist, hätte ich gerne ein Robin Hood-Ding gemacht, was dann aber mehr, vielleicht einen Tacken mehr in die Mary Trash-Richtung geht und ein bisschen mehr auf taktisches Positionieren und auch vielleicht taktische Kämpfe ausgerichtet ist, szenariobasiert, ne, mit den klassischen Szenarien, die es in der Robin Hood-Geschichte, wie sie so am bekanntesten überliefert ist, zu finden ist. Mhm. Da würde ich wahrscheinlich viel Ressourcen in das in ein möglichst originelles, aber schlankes Kampfsystem stecken. Ja, und auch irgendwie Herausforderungen oder sowas. Das wäre wahrscheinlich, ich habe, wie gesagt, ich habe mir irgendwann mal über sowas Gedanken gemacht und immer wieder gemerkt, nee, das wird entweder viel zu komplex, und ich glaube, da würde ich grundsätzlich darauf achten, dass ich wahrscheinlich in super Komplexe entwickle und dann das Ganze am Ende aber sehr zugänglich haben möchte. Also das wäre so eins. Und ein anderes, wo ich ebenfalls im grünen Bereich bleibe, da bräuchte ich ganz viele Ressourcen, um einen Fachmann fürs Thema nochmal zur Seite zu haben, denn ich gucke zwar gerne Fußball, aber so richtig Ahnung habe ich nicht. Was ich aber total gerne mag, sind Sportumsetzungen in Spielen. Und mal ein funktionierendes Fußballspiel nicht als Manager, sondern oder optimalerweise natürlich, du hast ja gesagt, alle Ressourcen, optimalerweise Fußballmanager plus kleines taktisches Spiel.
Das könnte man ja als Erweiterung rausbringen dann.
Richtig.
Die Manager-Komponente.
Die Manager-Komponente ist dann das Kampagnensystem dazu, genau. Ich habe ja unendlich genau. Ressourcen. Also ne, das, da hätte ich total Lust, ein funktionierendes, ich denke wirklich in erster Linie ein Fußballspiel, was du auf dem, es gab da mal einen Ansatz von Feuerland, die haben Kickstarter probiert, das hat so ein paar Ansätze gehabt, die ich auch ganz spannend fand und wo ich auch einen Eindruck hatte, es gibt auf Steam gibt es ein Spiel, Football Tactics and Glory, was eben so rundenbasiert läuft, ne? Und sowas in der Art, da hätte ich total Lust, dran zu arbeiten.
Ich finde es total lustig, dass du Fußball erwähnst, weil ich habe auch zwei Antworten, aber einem wäre auch ein Fußballspiel bei mir. weil, also ich bin überhaupt kein Fußballfan, muss ich dazu sagen. Also ich gucke vielleicht die WM oder EM oder sowas, aber ansonsten interessiert mich das eigentlich nicht so sehr. Wo ich aber öfter Fußball gucke, ist, wenn meine Kinder gespielt haben, damals, ne? Als es noch ging. und da hat gerade meine Tochter hat sehr viel Fußball oder spielt immer noch Fußball. Und manchmal habe ich so gedacht, wie wäre das, wenn es jetzt ein Brettspiel wäre? Und ich habe mir schon überlegt, man könnte so ein System machen wie bei Battlelore oder Memoir 44, dass man so Karten hat für die rechte Flanke, linke Flanke, Mitte und vielleicht auch Karten, die dann die Stürmer, das Mittelfeld, die Verteidiger aktivieren oder sowas, und dass man damit dann taktische Spielzüge machen kann. Das müsste dann relativ runtergebrochen sein, dass es halt schnell zu spielen ist, dass man nicht ewig lang dran sitzt. Und wenn es ideal, in der idealen Welt hätte man dann vordefinierte Mannschaften oder Ländermannschaften vielleicht, Nationalmannschaften heißt es, oder vielleicht auch die Möglichkeit, eigene Mannschaften zu erfinden mit bestimmten Werten und sowas. Aber trotzdem ist das Spiel dann nachher so einfach und selbsterklärend, da sind wir auch wieder bei dir, Jürgen, mit deinem, mit der optimalen Grafik, dass man wirklich auf einen Blick erkennt, wie gerade die Situation ist, und dass man während des Spiels nicht mehr über die Spielregeln nachdenken muss, sondern dass man dann einfach ein spannendes Fußballspiel hat. Du denkst dann eher so, hoffentlich kriege ich den Ball rein, und nicht, hoffentlich würfel ich gleich eine 3 oder sowas. Ja, gut. Das wäre mein ideales Fußballspiel dabei. Ja.
Mir ist noch eine Sache eingefallen. Ich würde in irgendeiner Form ein geeignetes Tutorial zu dem Spiel machen. Sei es mit so kleinen Videosequenzen oder komplett digital umgesetzt mit, sagen wir mal, multimedial basiertes Tutorial. Mhm. Da würde ich auch noch rein investieren.
Finde ich auch toll.
Coole Idee, ja.
Und mein eigentliches Traumspiel wäre aber, wenn man meine größten Leidenschaften in Sachen Spiele vereinbaren könnte und vereinen könnte in einem Spiel. Und zwar ist es natürlich einmal Deckbau, weil das ist ja der beste Mechanismus von allen, wissen wir ja. Und dann einen Dungeon Crawler. Also ich möchte irgendwie Karten spielen und mich durch diese Karten dann bewegen können, aber auf einer Karte durch einen spannenden Dungeon oder sowas. Und Kampf und Aktion und so weiter werden auch durch Karten ausgelöst. Und ich Wunden zum Beispiel kriege ich dann in mein Deck rein, wie das bei Mage Knight so ähnlich ist. Mhm. Wenn ich auflevel, dann kriege ich irgendwelche besonderen Karten dazu. Also mein Charakter definiert sich quasi nur über die Karten. Und spielt sich dadurch dann auch sehr schnell, weil ein Deckbauer geht meistens sehr schnell. Mhm. Eine Mission dauert dann auch nur eine Stunde. Das ist so das Optimale dabei. Ich habe keinen Aufbauaufwand, sondern ich hole eben die Karten raus und alles andere, so die Spielwelt, die Karte entsteht während des Spielens erst. Da muss man also auch nichts vorher bauen. Dann ist eine große Kampagne dabei mit Missionen, die jeweils aber auch irgendwie ein bisschen zufallsbasiert sind, sodass man das auch neu wieder spielen kann. Und das Ganze in irgendwie einer coolen Fantasy- oder Steampunk-Welt oder irgend sowas. Eine, die vielleicht auch eine Lizenzwelt, weiß ich gar nicht. Zum Beispiel Apparat von Clive Barker. Kennt ihr das?
Nee.
Ganz coole Romane.
Sagt mir nichts.
Die sind halt irgendwie, die interpretieren halt die Fantasy so ein bisschen anders. Ist halt so ein bisschen leicht ins düstere, horrormäßige, aber auch gleichzeitig sehr bunt und abgefahren. Ja, sowas in der Richtung.
Das witzigerweise hast du ja gerade wirklich fast Mage Knight, nur quasi unter der Erde und nicht über der Erde. Mhm. Und ja, wo du dann eben bei Mage Knight raus bist, ist mit innerhalb einer Stunde und wenig Aufbauaufwand. Ne?
Das ja, genau. Mage Knight ist einfach auch zu komplex dafür. Und ich möchte auch nicht irgendwie meinen Zug voraus planen können, sondern ich möchte sagen, okay, jetzt kann ich diese Runde das machen. Ich gehe jetzt da in Deckung und schieße auf den und zack, black, 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 nächster Zug. Mhm. Sowas, ne? Mhm. Also das wäre so mein ideales Spiel. Und natürlich mit Exploration, also dass du halt dann vorher noch nicht weißt, wie das alles aussehen wird, die ganze Karte und so. Und es ist immer spannend, was um die nächste Ecke ist. Und ja. Da wäre ich dabei.
Ich habe noch ein zweites Spiel, was mir eingefallen ist. Das geht ganz schnell, das schiebe ich noch hinterher.
Wir haben auch noch Zeit, wir liegen gut in der Zeit.
Ich würde noch, ihr habt ja auch zwei Spiele.
Genau.
Ich würde noch ein Kinderspiel mit Tendenz Richtung Familienspiel entwickeln lassen und würde das von Joël Tourlonias oder Tourlonia, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, illustrieren lassen. Das ging jetzt ganz schnell, ne?
Okay, ich weiß nicht, wer das ist.
Die illustriert ganz, ganz viele Kinderbücher und das ist... ja, immer wenn ich Bücher von ihr sehe, dann bin ich immer ganz, ganz begeistert. Also die macht wirklich ganz, ganz tolle Illustrationen. Wenn man nach ihr googelt, dann kriegt man auch direkt einen Eindruck, wie die Illustrationen aussehen, wie die Menschen, die Personen, die sie zeichnet, die sie malt, aussehen. Und das finde ich immer toll. Und ich warte immer drauf, dass endlich mal irgendein Verlag sie mal engagiert, um ein Brettspiel illustrieren zu lassen. Ich habe da auch schon mal mit einem Redakteur drüber gesprochen. Er sagt so, ja, es ist nicht immer ganz einfach, weil eine Buchillustration doch was ganz anderes sei als eine Brettspielillustration. Und er hat mir dann auch so ein paar Beispiele genannt. Das konnte ich dann auch nachvollziehen, wo er sagte so, ja, muss man mal gucken, ob man das irgendwann in Zukunft mal realisieren kann. Ne? Aber ja, das würde ich vielleicht auch noch machen.
Cool.
Dann kommt jetzt als dritter Impuls der Impuls vom Ingo zu Brettspielquartetts, oder?
Genau. Ich habe mir überlegt, zu welchem Thema könntet ihr denn mal, oder ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht, da hatte ich natürlich den Vorteil, mich etwas vorbereiten zu können. Jetzt ist ja im Moment alles ein bisschen nervig, wegen dem großen C. Euch geht's wie mir. Mit Familie kann man immer noch spielen, also man ist nicht völlig unterspielt. Aber irgendwann wird ja mal irgendjemand vom Balkon verkünden, die Pandemie ist vorbei. Ne? So, für die Brettspielszene wird das vielleicht die Jury-Spiel des Jahres sein oder so, keine Ahnung. und dann ist es wieder möglich, mit Leuten sich zu treffen, Freunden sich zu treffen, die alte Spielegruppe wiederzusehen. Und ich würde gerne von euch wissen, jetzt nennt mir doch mal 4 Spiele, die ihr, wenn alles wieder so seinen zumindest halbwegs normalen Gang geht und man sich wieder mit mehreren Leuten treffen kann, welche Spiele würdet ihr als erstes spielen wollen? Weil es vielleicht in der Familie nicht geht, weil es nicht gut ankommt oder weil es auch vielleicht nicht vorhanden ist oder ähnliches. Ne? Was wäre das?
Eine sehr schöne Frage auf jeden Fall. Und ich habe jetzt gerade den Nachteil, dass ich nicht in meinem Spielezimmer sitze und nicht mehr eine Spielewand angucken kann. Mist.
Ich überlege auch gerade, ob ich irgendwie jetzt mal ganz schnell dahin laufe, schnell ein Foto mache und dann zurückkomme. Aber ich kann Titel Nummer 1 nennen. Mhm. Jetzt keine Reihenfolge von
Nee, das wäre jetzt auch ein
sondern einfach nur 4
genau,
Stück.
Genau. Mhm.
Und mein erstes, was ich nennen würde, wäre Siderische Konfluenz. Mhm. Letztes Jahr bei Frosted bestellt, geliefert bekommen und seitdem liegt es hier und schlummert vor sich hin. Hm. Das würde ich sehr, sehr gerne mal ins Rennen werfen.
Das möchte ich auch gerne mal spielen. Ich bin dabei. Sag Bescheid. Ja.
Sehr gerne.
Genau.
Ich würde mal anfangen mit Quirky Circuit, weil nämlich meine Familie das nicht mag. Mhm. Und ich glaube, dass ich andere Spieler finden würde, die es mögen würden. Und das wäre auf jeden Fall eins, was ich anbringen wollte. Da ist halt so ein Programmieraspekt dabei, dass du halt so überlegen musst, jetzt bewegt man die Figur eins geradeaus und dann eins nach rechts drehen und dann wieder zwei geradeaus und so weiter. Und das Problem ist dabei, dass die ganzen Bewegungen versteckt oder verdeckt sind und du weißt halt nur, ob es eine Drehung ist oder eine Bewegung nach vorne oder hinten. Und da ist halt so ein bisschen Deduktion noch dabei. Und das hat meine Familie eher gestresst, als dass es den Spaß gemacht hat. Und ich glaube, das würde mir sehr, sehr gut gefallen. Man kann es leider nicht online spielen irgendwie. Das wäre schön. Aber ja, das wäre meine Nummer 1.
Dann verschaffe ich euch mal ein bisschen Zeit, indem ich meinen ersten Titel nenne. Und ihr könnt noch ein bisschen nachdenken. Ein Titel, der bei mir sozusagen dann die Zeit vor der Pandemie und nach der Pandemie wunderbar eingrenzen würde. Und zwar ist das, ich glaube, eines der letzten Spiele, die ich auf dem Spieleabend vor der Pandemie gespielt habe, solange das eben noch ging, war eine Runde in Vollbesetzung Flamme Rouge. Ne, vorhin schon mal drüber gesprochen, natürlich mit Erweiterungen, aber da hätte ich total Lust drauf, weil tatsächlich auch so mit dem Gedanken, es muss erstmal, ich habe gleich noch andere Anwärter, es muss gar nicht ein super komplexes Spiel sein. Ich bin einfach, glaube ich, froh, wenn ich mit den Leuten wieder zusammensitze und schönen Gruß an Klaus an der Stelle, mit dem ich zwischendurch mal geschrieben hatte und wir waren uns beide einig, wir wissen gar nicht so genau, ob wir dann wirklich spielen wollen oder erstmal Pizza essen und quatschen.
genau. Und bei Flamme Rouge kann man beides gleichzeitig machen.
Das geht gleichzeitig, ne? Und also Flamme Rouge wird das Ganze wunderbar einklammern für mich und deswegen ist mein erster Titel hier von den 4 Spielen, die ich nach der Pandemie wieder spielen möchte, Flamme Rouge in Vollbesetzung.
Sehr schön. Gefällt mir. Das ist schwierig. Also genau, ich bin auch gerade ein bisschen ratlos.
Es ist wirklich keine leichte Frage. Es ist eine sehr, sehr schöne Frage. Ich glaube, ich würde mal eins der englischsprachigen zücken, weil ich die Begründung eben ist, dass ich es mit Familie und Kindern natürlich nicht spielen kann und die Kinder auch zu jung wären dafür. Ich schmeiß mal Dominant Species Marine ins Rennen. Das ist auch vor ein paar Wochen hier angekommen, habe ich ausgepöppelt, habe ich ins Regal geräumt. Beim Weggehen vom Regal nochmal sehnsüchtig den Kopf nach hinten gedreht und gedacht so, ja, irgendwann bist du fällig, dann kommst du auch auf den Tisch. Aber es wird vielleicht noch ein bisschen dauern. Das wäre meine Nummer 2. Aufgrund von Alter und eben die Sprachhürde mit den Kindern im Moment eben nicht spielbar.
Ich bin quasi schon verabredet für eine Runde Twilight Imperium 4 mit Jens zusammen.
Stimmt.
Das wäre meine nächste, mein nächstes Quartett-Teil, mein Viertel, Quartettviertel. Mhm. Habe ich noch nie gespielt und ich glaube, das wäre ein großer Spaß. Also ich freue mich drauf und ja, das, wir haben vereinbart, dass ich dann dahin gehe und komme, fahre. Wolltest du die auch mit eigentlich?
Warst ja, ich habe mich da so ein bisschen eingezeckt. nein, ich habe tatsächlich auch durchaus Interesse, das mal kennenzulernen. Und,
ja, genau.
Warum dann nicht mit euch? Ne?
Ich finde es super. Okay.
Steht aber nicht auf meiner Liste. Auf meiner Liste wird jetzt bei den etwas komplexeren Spielen auch ein Spiel stehen, was ich kurz vor der Pandemie hier zu zweit mal ausprobiert habe und dachte, oh, das musst du jetzt unbedingt mal mitnehmen auf den nächsten Spieleabend und mit, vielleicht erstmal drei, höchstens vier Leuten spielen. Und zwar ist das Era of Tribes. Das Zivilisationsspiel hier rein aus deutschen Landen, einer der Kickstarter im ursprünglichsten Sinne der Sache von Arne Lorenz. Und da weiß ich einfach, das wird nicht leicht, das zu erklären. Und dann brauchst du Leute, die sich wirklich Lust haben, sich darauf einzulassen. Aber ich habe gemerkt, dass wenn man erstmal drin ist und so die paar Hürden genommen hat, dass das nachher einen sehr, sehr guten Fluss hat, das Spiel. Und auch wirklich sehr, sehr interessante Situationen auf dem Spielbrett entstehen dadurch. Und da habe ich richtig Lust, das mal in einer mindestens drei, maximal vier Spielerpartie zu probieren.
Ja, bin ich auch sehr gerne mit dabei. Mhm. Die Pandemie wird noch dauern. Ich gehe jetzt im Kopf einfach so durch, was ist denn so in letzter Zeit hier an Kartons angekommen und ein Karton ist nicht angekommen, der wird aber ankommen, weil ich werde im Sommer auf jeden Fall da mit einsteigen. Bis dahin dauert die Pandemie mindestens noch. Hm. Und zwar die deutsche Version von John Company. Mhm. Kommt im Sommer bei Spielworks, läuft jetzt gerade der Kickstarter für die englische Edition, die englische zweite Edition. Und der Uli Blennemann von Spielworks hat schon angekündigt, er wird im Sommer die deutsche Version bringen. Das, da wäre ich dann nach Ende der Pandemie auch ganz vorne mit dabei, das spielen zu wollen.
Ja, das klingt auch sehr spannend. Ich habe immer so ein bisschen Sorge und Respekt. Dass, was ich höre, ist auch, dass das nicht unbedingt die einfachsten Spiele sind.
Ja, deswegen, die kommen halt jetzt, also wir spielen halt jetzt fast ausschließlich Familienspiele. Also deswegen ist jetzt vielleicht auch einfach der Wunsch ausgeprägt, nochmal was Spezielles oder was Tiefergehendes zu machen. Das deckt eigentlich nicht das ab, was ich üblicherweise spiele. Also ich spiele ja im Regelfall im roten Pöppel. Da spiele ich so rum. Ne? Mhm. Ab und an mal in Anthrazitfarben, aber grundsätzlich spiele ich eher so im roten Pöppel rum. Und weil man jetzt aber so lange gar nichts aus dem anderen Bereich spielen konnte, weil einfach die Kinder zu jung sind und so englischsprachige Sachen auch gar nicht in Frage kommen, dann natürlich ist da natürlich jetzt das Verlangen größer. Bei den Familientiteln, da sage ich ja, das können wir in der Familie spielen, das klappt gut. Da ist jetzt mein Verlangen gerade nicht so groß, aber mir fehlt so meine Standard alle 14 Tage Freitagsrunde, wo dann auch mal die dicken Bretter auf den Tisch gekommen sind, um Löcher reinzubohren. Wie gesagt, das bildet nicht so meinen typischen Spielegeschmack ab.
Daniel, deine drei?
Ja, meine drei. Du hast vorhin gesagt, man weiß gar nicht, ob man sich einfach nicht nur unterhalten möchte und Bier trinken möchte und Pizza essen.
Bier
und,
ist auch gut,
Und ich würde gerne sowas mit Social Deduction spielen, sowas wie Tempel des Schreckens, so, wo man gemeinsam an einem Tisch sitzt und laut und lustig ist. So, was man halt so momentan gerade gar nicht kann. Also sowas, wo man wirklich sich gegenseitig auf die Schulter klopft vor Lachen und ja, an einem viel zu kleinen Tisch zusammensitzt.
Also nach dieser Durststrecke, ne, mit dem sich nicht sehen können, wäre sogar ich bei Tempel Schreckens dabei. Ja. Wenn es Bier gibt und Pizza. Okay. Ja, gut, nachvollziehbar. Ja. Mein dritter Titel wäre, da habe ich ein bisschen überlegen müssen. Ich kann hier mit meiner Frau durchaus auch mal den einen oder anderen Dungeon Crawler spielen, aber manchmal möchte ich gerne einfach gucken, zu dritt, zu viert, ne? So, um einfach so Gruppeneffekte vielleicht noch ein bisschen mehr drin zu haben. Und deswegen würde ich gerne irgendeinen Dungeon Crawler. Dann habe ich überlegt, ja, wenn es seichter sein sollte, wären es die D&D-Spiele. Aber eigentlich tendiere ich eher so entweder in Shadows of Brimstone.
Brimstone, genau.
Ja, das wäre was, was ich dann zu dritt, das würde ich vielleicht sogar zu viert spielen. Oder natürlich, was ich noch gar keine Gelegenheit hatte, in den Spielerunden mal zu präsentieren, das Altar-Quest. Da würde ich aber, glaube ich, nicht zu viert spielen, weil zu zweit dauert es schon sehr lange. Und ich könnte mir vorstellen, da jeder Spielzug sicherlich auch addiert auf die Spielzeit, sollte man das nicht unbedingt zu viert spielen. Das wäre quasi nichts für die große Runde, sondern auch hier ähnlich wie bei Era of Tribes. Also hier würde ich mich sogar eher auf drei Leute festlegen. Genau, also einen schönen Dungeon Crawler mal mit einer größeren Gruppe, sodass sich die Synergien zwischen den Gruppenmitgliedern auch schön zeigen.
Mhm. Und mit Pizza und Bier.
Und mit Pizza und Bier. Dann kommen wir in die vierte Runde.
Boah, es wird immer schwerer, ne?
Echt?
Ja. Ja, da sag noch mal, einer Toplisten erstellen ist einfach und billig. Wenn man es spontan machen muss, ist das harte Arbeit. Halt,
ohne so das Regal wirklich vor dem virtuellen Auge zu haben. Mensch, hätte ich das geahnt, wäre ich vorhin noch mal dran vorbeigelaufen. hätte Fahrradkette. Ich glaube, ich bleibe mir treu und meiner üblichen Linie eher untreu und nenne auch noch mal ein Nicht-Familienspiel, wobei es wahrscheinlich das leichtgewichtigste wäre von denen, die hier genannt sind. Ich sage mal D-Day Dice, weil ich bei der Spieleschmiede all in gegangen bin, weil kein Mensch braucht Erweiterungen. Das sind wie viel? 38 Kartons oder so? Ja. Gefühlt Minimum. Mit Neoprenmatten und allem Driss, den es da so gibt. Wir haben damals die erste Edition sehr gerne gespielt. Und ich weiß, dass das schöne Abende waren, wo wir D-Day Dice rumgewürfelt haben. Und da erhoffe ich mir wieder, dass wir dann auch wieder mit derselben Freude dann gemeinsam am Spieletisch sitzen können. Mhm. In der neuen Edition dann.
Cool. Habe ich noch gar nicht gespielt, kenne ich gar nicht.
Ja, es ist halt Würfel und Würfel manipulieren und ich bin ganz ehrlich, ich weiß überhaupt gar nicht null, was die Erweiterungen alle bringen. Ich habe sie einfach nur alle mit dazu unterstützt. Ich befürchte auch, dass ich die nächsten 5 Jahre keine einzige dieser Erweiterungen spielen werde, Minimum.
Ja.
Aber geschenkt. Ja. Die Verlage müssen ja auch leben.
Ja. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich den Tempel des Schreckens jetzt gerade schon auf die 3 gesetzt habe, weil das wäre jetzt die ideale 4 gewesen, so als Endpunkt für mich.
4 gewinnt, oder was?
Ja, nee. Das wäre schön gewesen. Ich weiß nicht, irgendwas, was mittelkomplex ist und wo man kooperativ miteinander spielt. So, ach, Aeon's End zum Beispiel. Da kommen jetzt auch demnächst die Erweiterung oder beziehungsweise der zweite Grundkasten. Das habe ich tatsächlich mitbestellt vorher schon jetzt, weil ich Aeon's End sehr gerne mag. Also da ist es was, gut, das ist ja auch nicht mehr Aufbauaufwand, ne? Von daher integriert sich das ganz gut als Erweiterung. Da hätte ich Lust drauf. Wir haben das einmal bei dir gespielt, Ingo, zu viert. Ja, zu viereinhalb, ne? Also mit wechselnden Sätzen. Ja. Das fand ich toll. Das würde ich auch gerne nochmal haben. Am besten mit Spielern, die das schon einige Male gespielt haben und die dann richtig erfahren sind darin. Und andererseits möchte ich auch, glaube ich, Tempel des Schreckens spielen. Oder Wizard. Oder die Crew. Oder so was Einfaches. Ich glaube, das eher noch. Also, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, eher noch was Einfaches, wo man gleichzeitig Bier trinken kann und Pizza essen kann.
Ja, und mein Platz 1 ist da auch, oder meine letzte Position ist da tatsächlich auch ein bisschen gemogelt, aber es ist trotzdem irgendwie wichtig zu nennen, was mir in der ganzen Zeit jetzt wirklich fehlt, ist die Möglichkeit, mal Spiele zu spielen, die ich mir nicht von mir aus kaufen würde. Sondern wo ich immer nur mitkriege, ja, die gibt es, die sind auf dem Markt.
Das stimmt auch, ja.
Aber, und irgendwie habe ich auch wohl mal Bock, die auszuprobieren, weil ich gehört habe, dass Leute davon gut sprechen, deren Geschmack ich da eigentlich vertraue. Aber ich habe keine Lust, mir die jetzt so auf blauen Dunst zu kaufen. Und das war immer die Gelegenheit auf den Spieleabenden. Irgendwer hatte es immer oder es war im Osnabrück nebenan als offenes Exemplar. Mhm. Und wirklich einfach mal, also meine Position, die jetzt noch über ist, geht wirklich so an alle Spiele, wo ich mir einfach
das
mal einen Eindruck
machen möchte. Das ist aber gefutelt, ne?
Das ist ein bisschen...
Geht an alle Spiele.
Geht an alle Spiele, ja.
Nein, wir würgen uns hier einen ab.
Tatsächlich
und der feine Herr, ne?
Ja, ja.
Ich nehme den Rest.
Weißt du, so ist er, ne?
Ich hab auch deswegen das als letztes gesagt, sonst hättet ihr ja gewusst, dass ihr es euch auch so einfach machen könnt, weißt du? Aber ich denke, dafür kriege ich nochmal, wenn wir dieses Konzept weiterführen, auch nochmal eine Retourkutsche, weil ich werde ja nicht jedes Mal das Quartett stellen. Ja, dann sind wir zeitlich tatsächlich jetzt ein ganz kleines bisschen drüber gewesen, aber das ist ja auch, wenn man 12 Titel nennt, die kriegst du in 15 Minuten echt nicht gut unter. Ja, also das Quartettsegment wird, glaube ich, immer ein bisschen länger dauern als die anderen Segmente. Ja.
Aber passt der Vorteil schon. Ist, durch die Denkpausen können die Zuhörer das ja locker in zweieinhalbfacher Geschwindigkeit hören.
Locker.
Das passt dann
auf
also
jeden Fall, doch wieder. Auf jeden Fall, genau. Ja,
nutzt Podcatcher.
Benutze ich euch. Bedanke ich mich ganz herzlich bei
ich fühle mich beiden. So benutzt.
Ja, eigentlich wart ihr ja nur die Versuchskaninchen, genau. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich. Mir hat Spaß gemacht. Wie ging es euch?
Mir hat es auch viel Spaß gemacht. War schön, auch wenn es immer dieses Gefühl ist, oh Gott, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht, was will er heute von mir?
Mhm. Aber das ist doch so schön vertraut, das Gefühl.
Stimmt.
Das lässt einen gleich jünger fühlen.
Also ich finde das auch ein sehr schönes Format. Das solltet ihr auf jeden Fall weiter verfolgen. Mhm. Da kommen schöne Ideen, warum. Und zwar auch schön, so benutzt zu werden.
Also. Ja, prima, das freut mich. Ja, ich sag mal, der Vorbereitungsaufwand ist tatsächlich sehr gering. Der Stress kommt eher während der Sendung, ne?
Ja, aber auch schon davor. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Das mit den nicht gemachten Hausaufgaben war ein sehr schönes Bild.
Ja, ja, wie habt ihr euch zu Hause an den Empfangsgeräten gefühlt bei unseren nicht gemachten Hausaufgaben? Hat es euch auch Spaß gemacht, das mitzuhören? Dann gebt uns ruhig eine Rückmeldung im Beeple-Discord, über Twitter, auf unserer Seite, hier direkt unter dem Beitrag. Und dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir dieses Format noch etwas weiterführen und dann immer mit verschiedenen Gästen oder dann darf Jürgen mal wiederkommen und sich rächen für Fragen, die er beantworten musste. Das können wir dann mal schauen, wie wir das machen. Ja?
Top.
Sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Gerne. Wir danken,
schön, dass du da warst.
Dass du da warst und dass du diesen Testballon mit uns gestartet hast. Für alle da draußen und für uns auch gilt jetzt vermutlich doch erstmal wieder im Osterlockdown, aber trotzdem vielleicht ja mit viel Spaß und gutem Wetter. Wir können jetzt alle
weiterspielen. Halt, noch eine wichtige Anmerkung am Ende von Daniel aus der Zukunft. Derzeit läuft die Osteraktion von Beeple, bei der wir Beeple-Mitglieder Spiele aus unseren privaten Sammlungen für einen guten Zweck versteigern, nämlich wieder für die Waldpiraten. Das ist ein Projekt der Deutschen Kinderkrebsstiftung. Ingo spendet zum Beispiel sein Firefly Adventures und Galaxy Defenders. Ich steuere ein Kickstarter-Komplettpaket Katakomben von Schwerkraftspiele bei. Auch sonst gibt's tolle Spiele, schaut doch mal bei beeple.de vorbei, da gibt's alle weiteren Informationen. Die Aktion läuft aber nur noch bis zum 11. April, also beeilt euch mit dem Mitmachen. So, und jetzt wirklich weiterspielen. Das war das Podcastchen von The Spieltramos. Wir freuen uns über Kommentare, Fragen und Anregungen per E-Mail an podcast@spielträumer.de, Spielträumer mit AE, im Beeple Slack oder per Twitter an @spielträumer oder @herrniemann. Bis zum nächsten Mal.